Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen zu diesem Abendvortrag mit dem Titel Die dramatische Heimkehr des jüdischen Volkes. Ganz kurz zur Einleitung. Vor 2000 Jahren erfüllte Jesus Christus durch sein Kommen über 300 Prophezeiungen aus dem Alten Testament über den Messias, den verheißenen Erlöser. Und trotzdem, die Masse seines Volkes damals verwarf ihn als Messias. Der Herr Jesus Christus wurde vor den Stadtmauern von Jerusalem durch die Römer auf Veranlassung des obersten israelischen Gerichtshofes gekreuzigt. Das hatte schwere nationale Konsequenzen, die bereits durch die Propheten vorausgesagt waren. Unter anderem Verlust des Landes und weltweite Zerstreuung. Mose sagte, 5. Mose 28, 63, im Jahr 1566 vor Christus, und ihr werdet herausgerissen werden aus dem Lande, wohin du kommst, um es in Besitz zu nehmen. Und der Herr wird dich unter alle Völker zerstreuen, von einem Ende der Erde bis zum anderen Ende der Erde. Und wir wissen, ab dem Jahr 70 nach Christus wurde das jüdische Volk wortwörtlich in einem jahrhundertedauernden Prozess unter alle Nationen der Welt zerstreut. Unter alle fünf Kontinente. Von Kanada bis Australien, von Südamerika bis nach China und von Schweden bis nach Südafrika. Die Propheten des Alten Testaments haben klar gemacht, der Messias wird zweimal kommen. Ein erstes Mal als der leidende Messias, der als der Gerechte für uns die Ungerechten sterben sollte, als Opfer, um uns zu Gott zurückzuführen. Aber, haben die Propheten gesagt, in der Endzeit wird der Messias wiederkommen als der herrschende Messias, der als König der Welt Gerechtigkeit und Friede in diese Welt einführen wird. Man kann diese beiden Erscheinungen deutlich voneinander differenzieren durch die Texte des Alten Testaments. Denn in Verbindung mit dem leidenden Messias haben die Propheten gesagt, in der Folge werde das jüdische Volk unter alle Völker der Welt zerstreut werden. Aber in Verbindung mit dem herrschenden Messias haben sie gesagt, in der Zeit davor wird das jüdische Volk zurückkehren aus aller Welt, heim in das Land der Vorväter. Diese Zeit nennt die Bibel die Endzeit. Nun wird gleich deutlich, die Endzeit ist nicht die Zeit des Weltuntergangs. Das wird immer wieder behauptet von, sagen wir mal, Journalisten, Evangelikale würden an den baldigen Weltuntergang glauben, nur weil sie von der Endzeit sprechen. Falsch. Die Endzeit ist die Zeit, in der das jüdische Volk aus aller Welt zurückkehrt und in dieser Zeit leben wir. So einfach ist das. Die Bibel nennt diese Zeit die Endzeit, denn es ist das Ende dieser langen Zwischenzeit zwischen dem ersten und dem zweiten Kommen des Messias. Nicht wahr, im Johannesbrief, im ersten Johannesbrief beginnt der Schreiber, was von Anfang war. Und dann beschreibt er das Kommen von Jesus Christus vor 2000 Jahren. Das Kommen von Jesus Christus hat einen Neuanfang gebracht. Das war der Anfang. Und nun sind wir am Ende dieser langen Zeit seit dem ersten Kommen von Jesus Christus. Und das ist nach der Bibel die Endzeit. Wir können sagen, in Verbindung mit diesem ganz bedeutenden Endzeitzeichen, die Rückkehr der Juden, hat die Endzeit begonnen seit 1882. Denn das Jahr 1882 markiert die erste massive Einwanderungswelle von Juden zurück ins Land der Väter. Nach fast 2000 Jahren Diaspora. Zerstreuung unter den Völkern. Nun sehen wir, die Endzeit ist eine Periode von bereits 127 Jahren. Nun, wir sind jetzt schon ein bisschen fortgeschritten im Jahr 2010, schon bald kann man sagen 128 Jahren. Ab 1882. Und diese ganze Epoche ist gekennzeichnet durch diese Rückwanderungswelle von Juden. Es gab die erste Welle, dann die zweite, dann die dritte und so weiter bis heute 2010. Nun, die Propheten haben noch viele andere Dinge vorausgesagt im Blick auf diese Endzeit. Hier in dem Schema stelle ich diese Aussagen so symbolisch dar mit diesen grünen Strichen. Ich bin im Moment dran, ein Buch zu schreiben mit dem Titel »Leben wir wirklich in der Endzeit?« Und da behandle ich über 160 Prophezeiungen über Endzeit, die sich ab 1882 bis heute 2010 bereits erfüllt haben. Und das Erstaunliche ist natürlich die Verknüpfung der Ereignisse. Nicht wahr, wenn man so drei Punkte sagt, dann sagt ein Atheist, ja, das ist ein Zufall. Ja, und dann sagen sie mal 10, sagt er immer noch ein Zufall. Und dann sagen sie mal 160. Und dann, wenn er immer noch sagt, ein Zufall, dann schlagen sie ihm vor, er soll Nachhilfe in Mathematik nehmen. Das geht nicht. Das geht nicht mit Zufall. Und nun, also die Bibel beschreibt diese Zeit so detailliert. Und wir wollen miteinander eine ganze Serie von Prophezeiungen jetzt anschauen im Zusammenhang mit der dramatischen Heimkehr der Juden. Also wir haben nicht Zeit für 160 Prophezeiungen, aber doch für eine ganze Serie. Und nach der Bibel, am Ende dieser Periode, kommt Jesus Christus wieder, der herrschende Messias, um sein Reich von Gerechtigkeit und Frieden aufzurichten. Das ist die Endzeit. Nun schauen wir zurück auf die Vergangenheit. Die Juden zerstreut in aller Welt, 70 nach Christus und dann durch die Jahrhunderte hindurch. Was dieses Volk zusammenhielt, war die Sehnsucht nach Zion. Ob man am Passafest zusammen war, in der Familie irgendwo in Marokko oder in Indien oder in New York, am Ende des Passafestes, wo man immer wieder gedacht hat, des einstigen Auszuges aus Ägypten, hat man sich immer gegrüßt in der Familie mit Bashana Haba Birushalayim. Im kommenden Jahr in Jerusalem. Die Propheten haben ja vorausgesagt, in der Endzeit wird der Herr uns heimführen nach Zion, ins Land der Väter. Aber in den vergangenen Jahrhunderten war das absolut undenkbar, ein weltweit zerstreutes Volk zu sammeln und zurückzuführen. Natürlich gab es manchmal so Expeditionen. 500 Juden wollten zurückkehren nach, wie man es früher nannte, Palästina. Und viele sind unterwegs gestorben. Das war früher gar nicht ausführbar. Aber diese Sehnsucht blieb. Und man betet im Judentum seit Jahrhunderten jeden Tag um die Heimführung nach Zion. Und eben, also im nächsten Jahr waren wir zusammen in Marokko oder irgendwo in Indien oder in New York und am Schluss des Festes grüßt man sich mit Bashana Haba Birushalayim. Im kommenden Jahr in Jerusalem. Das Judenproblem ist ein uraltes Problem. Juden sind gehasst, abgelehnt, verfolgt, nirgends zu Hause in der ganzen Welt. Aber man hat immer wieder seit dem 17. Jahrhundert Pläne entworfen, wie man das Judenproblem lösen könnte. Und so gab es 1652 den Plan, die Juden in Niederländisch-Westindien, in Südamerika, in Curacao anzusiedeln. Dann kam der Plan mit Suriname, 1654, und 1659 der Plan in Französisch-Westindien, in Cayenne. 1730 gab es den Plan, irgendwo in Südamerika die Juden anzusiedeln. 1819 im Im Mississippi-Plan sagte man sich, man könnte Juden doch ansiedeln am Mississippi und am Missouri, Nordamerika. 1820 gab es den Plan, in Kleinasien eine jüdische Heimat zu schaffen, also im Gebiet der heutigen Türkei. 1825 gab es den Grand Island Plan, die Juden bei den Niagara Falls anzusiedeln, bei diesen wunderbaren Fällen da in Kanada an der Grenze zu den USA. 1841 schlug man vor, im Krim-Plan die Juden dort anzusiedeln, und in den Jahren 1880 bis 1902 gab es den Zypern-Plan. 1892 den Argentinien-Plan und ganz besonders bekannt 1903 das sogenannte Uganda-Projekt. In Kenia auf dem Guasengishu-Plateau sollten die Juden beheimatet werden. Und 1904 gab es den Brasilien-Plan, 1908 bis 1909 den Südmesopotamien-Plan, also im Süden des heutigen, Irak. Und die Nazis hatten noch 1940 die Idee der Sammlung der Juden auf Madagaskar. Und 1928 schlug man vor, die Juden könnte man ansiedeln in Birobidschan, dort am Amur-Fluss zwischen Russland und China. Nun, damals gab es ja auch viele Juden dort in Birobidschan. Also sie hätten sich dort verständigen können. Man sprach Jiddisch dort. Das versteht ja jeder, der ein bisschen Deutsch kann. Ja, und dann noch 1927 gab es den Plan in Australien, in Melbourne. Und noch 1946 gab es die Idee in Vietnam. Wenn man gut aufgepasst hat, hat man festgestellt, alle fünf Kontinente wurden vorgeschlagen. Aber keiner dieser Pläne wurde umgesetzt. In unserer Zeit kam es zum Plan, im Land der Väter soll eine Heimat entstehen. Oder wurde der Plan so umgesetzt, muss ich genauer sagen. Nun schauen wir eine Prophetie um die andere an. Ich nummeriere sie einfach durch von 1, 2, 3 und so weiter. Der erste Punkt ist Sammlung der Juden. In Jeremia 31,10 wird klar gesagt, dass in der Endzeit, im Zusammenhang geht es um die Endzeit, da soll das jüdische Volk zusammengeführt werden. Hört das Wort des Herrn, ihr Nationen, und meldet es auf den fernen Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, wird es wieder sammeln. Um 600 vor Christus, prophezeit, also lange vor dem Jahr 70 nach Christus, als die weltweite Diaspora begann. Und nun können wir sagen, das ist effektiv in der heutigen Zeit geschehen. 3 Millionen Juden aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern sind ins Land Israel gesammelt worden, so dass es heute mehr als 5 Millionen Juden beieinander gibt im Land der Vorväter. Aber eben, es geht mir einfach um den Punkt, sie werden gesammelt. Ob jetzt das eben im Land Israel ist oder in Birobidschan, das wird jetzt hier in diesem Vers da nicht gesagt. Das ist dann schon Punkt 2. Rückkehr ins Land Israel. Hesekiel 34,24, im 6. Jahrhundert vor Christus prophezeit, Gott spricht zu seinem Volk, und ich werde euch aus den Nationen holen und euch sammeln aus allen Ländern und euch in euer Land bringen. Das ist der Punkt. Und das ist geschehen. Nicht in Birobidschan, nicht in Brasilien, sondern im Land Israel. Dritter Punkt. Sammlung in vielen Phasen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Psalm 126, Vers 4. Ein prophetischer Endzeitpsalm. Ein Gebet. Bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. Das klingt ein bisschen mysteriös. warum nicht gleich den Wadi-Bächen in der Wüste Judäa? Also irgendwie muss das etwas Spezielles zu tun haben mit dem Negev. Ich bin gerade vor ein paar Tagen mit dem Auto meiner Familie durch die ganze Negev-Wüste hindurchgefahren, hinab in den Süden und dann wieder rauf ganz in den Norden. Und da habe ich natürlich immer wieder betont, meinen Kindern, seht ihr, das ist die Negev-Wüste. Ist ganz anders als die judäische Wüste. Was ist so typisch? Die Täler sind wie hier auf dem Bild. Im Allgemeinen ganz breite Täler. Ich war typisch in der Wüste Judäa, dort waren wir auch. Das sind so enge V-Täler, wo ein Wadi hindurchgeht. Aber im Winter, in der Regenzeit, die beginnt in Israel Oktober und endet ums Passafest im April, da sieht man, wie die Negev-Wüste aufblüht. Und man sieht, in diesen breiten Tälern drin, sieht man riesige Wadi-Flüsse. Aber, ich bin kein Picasso, aber ich habe versucht, das so ein bisschen darzustellen, man sieht dann in den Weiten, wie andere kleinere Wadis ihr Wasser in das Hauptwadi hineinführen. Oder sogar wie hier. Ein kleines Wadi in ein größeres Wadi und dieses Wadi geht dann in das Hauptwadi. Ja, sehen wir das hier. Das ist ganz typisch für die Wüste Negev. So, sieht ziemlich plastisch aus, oder? Ja, also nicht wie die Bäche in der Wüste Judäa. Dort haben wir typischerweise diese engen V-Täler, wie gesagt. Und wenn man dort spazieren geht im Winter, ist es ganz gefährlich. Plötzlich kommt der Wadi-Fluss und reißt alles mit, ebenso als einzelner reißender Bach. In dieser Weise kehrten die Juden einst aus der babylonischen Gefangenschaft zurück. In einem riesigen Strom kamen sie unter Serubabel, nachdem der persische König Kyros die Erlaubnis gegeben hatte, heimzukehren, zurück ins Land der Väter, 538 vor Christus. Und dann später, gut, kam dann noch Esra mit einigen, aber die Hauptsache kam in einem Fluss zurück unter Serubabel. Tausende waren es. 40.000 Männer, wenn man die Frauen dazu rechnet, 80.000, die Kinder dazu, kommen auf einen Strom von etwa 200.000, die aus dem Gebiet des heutigen Irak heimkehrten. Aber in der Endzeit soll es anders sein. Nicht so in einem Strom, sondern bringe zurück, Herr, unsere Gefangenen, gleich den Wadi-Bächen im Negev. In vielen verschiedenen Phasen kehren sie heim und nicht unbedingt direkt. Das kann auch indirekt gehen, über Zwischenländer, bis man dann schließlich heimkommt ins Hauptwadi. Haben wir das verstanden? Und nun, die moderne Geschichte des jüdischen Volkes kann man einteilen nach Einwanderungswellen. Hebräisch sagt man Aliyah. Aliyah heißt das Hinaufgehen, meint das Hinaufgehen nach Jerusalem. Das ist eine Welle der Rückkehr ins Land der Väter. Und so, ab 1882 rechnet man in der jüdischen Geschichte die erste Einwanderungswelle bis 1903, da ist sie dann versiegt. Das waren ca. 25.000 Juden aus Russland. Die sagten sich, so und jetzt gehen wir nach damals Palästina. In der gleichen Zeit kamen ca. 1.000 Juden aus dem Jemen zu Fuß durch das heutige Saudi-Arabien und gingen nach Jerusalem und viele wohnten dann in diesen Grabkammern im heutigen arabischen Dorf Silwan in Ost-Jerusalem. Kann man heute noch sehen, die Gräber. Ja, und dann die zweite Einwanderungswelle 1904 bis 1914, ca. 40.000 Juden, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen, kehrten heim. Und dann kam ein Unterbruch, der Erste Weltkrieg. Aber als der Krieg vorbei war, dritte Einwanderungswelle, dritte Aliyah, 1919 bis 23, ca. 35.000 Juden, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Litauen und Rumänien, kehrten heim. und dann nach weiteren osteuropäischen Ländern und auch noch 800 Personen aus Westeuropa. Dann kam die vierte Einwanderungswelle, 1924 bis 1931, circa 67.000 Juden aus Polen. Also die eine Hälfte aus Polen und die andere Hälfte aus der Sowjetunion. Dann kam die fünfte Einwanderungswelle, 1932 bis 1938. Nicht wahr? 1933, Machtergreifung Hitlers. Und das führte dazu, dass circa 250.000 Juden, vor allem aus Deutschland, flohen ins Land der Väter. Um das ein bisschen so direkter darzustellen zu unserem heutigen Leben. Ich hatte am Konservatorium in Zürich Tonsatz, also Komposition studiert bei dem israelischen Komponisten Yehoshua Lackner. Das war einer der großen Komponisten des 20. Jahrhunderts. Und er war als kleiner Junge in der Tschechoslowakei und ist von dort geflohen nach damals Palästina. Und hat dann dort in Tel Aviv an der Musikschule Musik studiert. Und jetzt muss ich ja nicht die ganze Geschichte erzählen, wie es dann weiterging. Aber einfach um zu zeigen, wie konkret und wie das mit unserer Existenz noch heute verwoben ist. Dann kam die Aliyah B. Man sagt nicht sechste Einwanderungswelle, sondern Aliyah B. 1939 bis 1947. Das war die sogenannte illegale Einwanderung während des Zweiten Weltkrieges. Trotz massiver britischer Hürden. Das ist ein ganz schlimmes, dunkles Kapitel der englischen Geschichte. England hat genau in der Zeit, in der die Juden am meisten die Zuflucht in ihrem Land gebraucht hätten, die Grenzen weitgehend für Juden geschlossen. Und sogar Schiffe, die vollbeladen ankamen am Strand des verheißenen Landes, wieder zurückschickten. Und zum Teil zum Beispiel nach Marseille. Und viele kamen dann später in die Konzentrationslager. Die waren an der Grenze zur Heimat. Schrecklich. Und trotzdem schafften es durch Umwege und durch schlaue Tricks schafften es trotzdem Tausende damals einzuwandern. Aber dann, die Engländer gingen endlich. Sie waren ja die Mandatsmacht von Palästina nach dem Ersten Weltkrieg. Und dann wurde der Staat Israel gegründet. Am 14. Mai 1948. Und dann kam die Masseneinwanderung aus aller Welt bis heute. Aus allen fünf Kontinenten. Allein in der Zeit vom 15. Mai 1947 bis zum 31. Dezember 1951 emigrierten Juden aus 70 verschiedenen Ländern. Heim ins Land der Vorväter. Die meisten kamen mit Schiffen über den Seeweg. Aber auch diese Periode kann man wieder in einzelne Wadis unterteilen. So sehen wir zum Beispiel 1948 bis 1957 die Masseneinwanderungen aus den arabischen Ländern rund um Israel. Circa 650.000 Juden aus den arabischen Ländern kehren heim ins Land der Väter. 1948 bis 1970 haben wir ferner, als ein anderer Strom, die Masseneinwanderung aus Europa. Also noch nach der Nazizeit kehren Überlebende heim, 557.314 Juden. Also weit über eine halbe Million. Dann können wir unterscheiden, 1984 bis 1985, Operation Moses, 11.000 äthiopische Juden kommen nach Israel. 1985, die Operation Saba, 1.000 äthiopische Juden werden ausgeflogen, nach Israel heimgebracht. Und dann kam der Zusammenbruch der Sowjetunion, auf den man schon so lange gewartet und dafür gebetet hatte im Osten, der kam. Masseneinwanderung aus der Sowjetunion beziehungsweise danach aus den GUS-Ländern. Bis heute etwa 1 Million Juden sind zurückgekehrt. Das hat natürlich unerhörte Auswirkungen. Heute in Israel muss man die Dinge anschreiben auf Hebräisch, Englisch und Russisch. Ja, weil so viele Russisch sprechen. Ich habe das erlebt in Haifa, in einer messiasgläubigen Gemeinde, habe ich Vorträge gehalten auf Hebräisch und das musste übersetzt werden auf Russisch für die Einwanderer. Ja, und dann 1991 die Operation Salomon, 14.800 äthiopische Juden kehren heim und so könnte man mit der Systematik weiterfahren. Aber es ist wirklich genau so wie die Wadi-Bäche, so sind sie heimgekehrt. Unser vierter Punkt, zuerst eine Lockphase und dann fünftens werde ich dann behandeln, dann eine Jagdphase. Ich erkläre, man kann die jüdische Geschichte, die moderne jüdische Geschichte, kann man so in zwei große Phasen unterteilen. Zuerst das Zeitalter des Zionismus im 18. und ganz besonders 19. Jahrhundert. Da haben viele intellektuelle Juden sich gefragt, was können wir tun, um das Judenproblem zu lösen? Wir haben doch gedacht, die Europäer haben eine Aufklärung durchgemacht. Und sie sollen jetzt angeblich vernünftig geworden sein. Aber man merkt nichts davon. Die hassen uns noch genauso wie vorher. Wir werden auch jetzt noch verfolgt. Und der Dreyfus-Prozess in Frankreich, so eine dramatische Geschichte im 19. Jahrhundert, hat uns gezeigt, wir Juden sind auch heute nicht sicher. Aufklärung hin oder her. Was können wir tun, um das Judenproblem zu lösen? Und da haben viele, und manche waren überhaupt nicht irgendwie religiöse Juden, sondern vielmehr Sozialisten und Marxisten und so weiter. Die haben sich gesagt, wir müssen eine politische Lösung suchen. Die Juden sollten heimkehren nach Palästina und dort eine Heimat finden. Es ging vielen gar nicht um die Idee, biblische Prophetie sollte sich erfüllen, sondern einfach, wie können wir vernünftig, intellektuell bedacht das Judenproblem lösen. Wichtige Vertreter waren zum Beispiel Moses Montefiore, 1784 bis 1885. Er förderte bereits 1827 die Rückkehr von Juden ins gelobte Land durch finanzielle Unterstützung von Firmen, die in Palästina aufgebaut werden sollten. Oder Moses Hess, 1812 bis 1875. Ein gottloser Mann war das. Ein Sozialist. Er schrieb 1862 ein grundsätzliches Werk über die Heimkehr der Juden, Rom und Jerusalem. Und viele anderen. Also es war die Zeit, in der die Zionisten versuchten, durch Vorträge, durch Artikel in Zeitungen, durch Bücher und so weiter, die Juden in aller Welt zu sensibilisieren für den Gedanken, wir sollten zurückkehren nach Palästina. Ich sage immer Palästina, weil man sprach so über das Land der Väter damals. Nun lesen wir Jeremia 16, Vers 15. Um 600 vor Christus geschrieben. Gott spricht. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischern senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Also zuerst eine Phase der Menschenfischer und danach eine Phase der Menschenjäger. Und genau so ist es gekommen. Fünfter Punkt, dann die Jagdphase. Wir können heute sagen, 1882 bis heute 2010 waren die Judenverfolgungen der Hauptgrund für die Rückkehr der Juden ins Land der Väter. Nicht die zionistischen Vorträge, Bücher und Artikel. Und zwar kam es so, 1881 bis 1884 gab es eine schreckliche Judenverfolgung, man sagt in Russland Pogrome, das russische Wort für Verfolgung, schreckliche Pogrome unter dem Zar Alexander III. Und das führte dazu, dass viele Juden sagten so, und jetzt packen wir die Koffer und gehen. Und dann kam die Revolution, die Oktoberrevolution 1917. Die Kommunisten übernahmen die Macht in Russland und das führte zu schweren Judenverfolgungen. Und auch in der Ukraine ab 1917. Und das hat dazu geführt, dass massenweise die russischen Juden gegangen sind. Und dann kam die Machtergreifung der Nazis 1933. Und durch die Verfolgung der Nazis, Hunderttausende kamen. Ich habe ja erklärt, zuerst die 250.000 und nach dem Krieg dann die fast 600.000 aus Europa. Und seit der Gründung des Staates Israel 1948, da gab es in den arabischen Ländern als Racheakt für die Staatsgründung ganz massive Verfolgung der Juden, deren Vorfahren seit Jahrhunderten, um nicht zu sagen Jahrtausenden, in solchen arabischen Ländern schon gelebt hatten. Und das führte zu einem Massenexodus. Fast 1 Million Juden aus den arabischen Ländern sind raus. Und wie gesagt, 650.000 dann nach Israel. Das ist die Jagdphase. Aber wirklich zuerst die Zionistenphase und dann die Jagdphase. Wie der Bibeltext sagt, und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsenklüften. Punkt 6. Rückkehr aus dem äußersten Norden. Jeremia 31,8. Siehe, ich bringe sie aus dem Land des Nordens. Ja, ich sammle sie von dem äußersten Ende der Erde. Unter ihnen Blinde und Lahme, Schwangere und Gebärende allzumal. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Nun, hier wird klar gesagt, die Rückkehr in der Endzeit, in Jeremia 31 geht es ganz eindeutig im Zusammenhang um die Endzeit, aus dem Land des Nordens. Nun, ein Übernüchterner könnte sagen, ja gut, das Land des Nordens, das kann Syrien sein oder Libanon, vielleicht Türkei, ja gut. Wir können auch die Bibel nüchtern lesen. Ich unterstütze das. Aber hier steht von dem äußersten Ende der Erde. Und Syrien ist nicht das äußerste Ende im Norden. Übrigens, Jesaja 49,12 steht, siehe, diese werden von Ferne kommen und siehe, diese von Norden und von Westen und diese aus dem Land der Sinim. Also auch in dieser Stelle wird wieder dieser Norden speziell erwähnt. Oder Jesaja 43,5. Gott spricht zu Israel. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Vom Aufgang her werde ich deinen Samen bringen und vom Niedergang her werde ich dich sammeln. Ich werde zum Norden sagen, gib heraus! Das heißt, es wird ziemlich schwierig sein, von dort wegzugehen. Ja, jetzt schauen wir mal, was ist das Land im äußersten Norden? Eine Weltkarte, ein Globus und man geht von Israel aus. Das ist ja nach der Bibel der Nabel der Erde. Dieses Land am Knotenpunkt der drei Kontinente Europa, Afrika und Asien. Das ist eine einzigartige geografische, weltgeografische Position. Also gehen wir von Israel hinauf. Ja, wenn wir ganz in den Norden gehen, dann kommen wir zum Nordpol. Und dort wohnt niemand, bekanntlich. Aber das letzte Land ist Russland. Ganz eindeutig. Übrigens, Moskau und Jerusalem ist fast auf dem gleichen Längengrad. Nicht ganz, so ungefähr. Ja, und von dort sind sie gekommen. Wir haben gesehen, die Sammlung der Juden aus aller Welt nahm ihren Anfang im Land des Nordens. Die ersten Jahrzehnte waren geprägt durch die aus dem Norden, aus Russland und Polen heimkehrenden Juden. Also die vier ersten Aliyot. Das ist die Mehrzahl von Aliyah. Aliyot, 1882 bis 1932. Erste Welle, haben wir gesehen, 25.000 Juden aus Russland. Zweite Welle, 40.000, hauptsächlich aus Russland, aber auch aus Polen. Dritte Welle, 35.000, hauptsächlich aus Russland. Vierte Welle, 80.000 aus Polen und aus der Sowjetunion. In den 1970er Jahren ließ die Sowjetunion wieder Auswanderungen nach Israel zu. Das hat ja damals auch dazu geführt, dass Russlanddeutsche damals nach Deutschland kommen konnten. Aber in der gleichen Zeit eben auch Juden gingen raus nach Israel. Von 1971 bis 1973 gelangten etwa 100.000 Sowjetjuden nach Israel. Und dann kam eben der Zusammenbruch der Sowjetunion, das habe ich schon erklärt, 1989 bis heute circa 1 Million Juden aus dem Land des Nordens. Sowjetunion, GUS, kommen heim. Siebter Punkt. Rückkehr aus dem äußersten Norden in großer Zahl. Das haben wir so gelesen in Jeremia 31,8. In großer Versammlung kehren sie hierher zurück. Und wir können heute sagen, 1882 bis jetzt, circa 1,3 Millionen Juden sind aus Russland, der Sowjetunion, der GUS heimgekehrt. Das ist also mehr als ein Drittel aller Heimkehr aus aller Welt kamen aus dem Land des Nordens. In großer Zahl. Punkt 8. Flucht aus dem Norden. In Sacharja 2, Vers 10 steht, wehe, wehe, flieht aus dem Land des Nordens, spricht der Herr. Und das war ja eine Flucht. Schon die erste Aliyah. 25.000 Juden verließen Russland fluchtartig wegen der Pogrome, der Verfolgungen. Und als der Immigrantenfluss am Ende der ersten Aliyah fast versiegte, 1903, kam es zu neuen Judenverfolgungen in Russland. Und dann kehrten die Nächsten zurück. So ging das weiter. Und die dritte Aliyah führte viele Flüchtlinge aus dem Norden ins Heimatland der Juden. Und dort war der Auslöser die russische Revolution 1917 und die Nachkriegsverfolgungen in der Ukraine. Die Punkte 9 und 10 nehme ich gleich zusammen. Rückkehr aus dem Nord- und dem Südirak. Nun schlagen wir die Bibel auf in Jesaja 11, Vers 11. Und es wird geschehen an jenem Tag. Hebräische Beyom habe ich schon gestern erklärt. Es ist ein adverbialer Ausdruck, der sehr oft in der Bibel vorkommt und besonders in der Prophetie. Beyom meint in dieser Epoche, in jener Epoche. Man liest nur Sacharja 12 bis 14. Beyom, 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 an jenem Tag, an jenem Tag. Ständig kommt das vor und man merkt, ah, das ist überhaupt die Endzeit-Epoche. Also, und es wird geschehen, Beyom heißt in dieser Epoche der Endzeit, wenn der Messias kommt. Übrigens in Jesaja 11, Vers 1 wird der Messias beschrieben, wie er in der Zukunft regieren wird in Gerechtigkeit. Und dann wird erklärt, also in dieser Epoche, wenn der Messias regieren wird über die Welt, wird das geschehen, was da in Vers 11 steht. Und es wird geschehen an jenem Tag. Da wird der Herr noch zum zweiten Mal seine Hand ausstrecken, um den Überrest seines Volkes zu erwerben, der übrig bleiben wird aus Assyrien und aus Mitzrayim und aus Patros und aus Kusch und aus Elam und aus Shinear und aus Hamat und aus den Inseln des Meeres. Und er wird den Nationen ein Panier, eine Fahne erheben und die Vertriebenen Israels zusammenbringen und die zerstreuten Judas wird er sammeln von den vier Enden der Erde. Nun, eins ums andere, ja. Hier finden wir ganz viele altertümliche, antike, geografische Angaben. Ich habe mal darüber gesprochen und da war unter den Zuhörern einer, der hat Geografie studiert. Der fand, der Vortrag war echt interessant. Eben weil er solche antike geografische Begriffe, das hat ihn fasziniert. Ja gut, ich hoffe, das gefällt euch auch. Aus Assyrien, aus Shinear. Was ist Assyrien? Das war in der Antike ein riesiges Reich, das manchmal über den ganzen Nahen Osten geherrscht hat. Aber das Kerngebiet Assyriens war immer der heutige Irak, im Norden. Dort liegen die Ruinen von Ninive, Assur. Und Shinear ist in der Bibel die Bezeichnung für das südliche Gebiet des heutigen Iraks. Shinear wird parallel benutzt für Babylonien, Chaldea. Das ist der Südirak. Also, wir können darum sagen, die Bibel erklärt hier, die Juden werden in der Endzeit heimkehren aus dem Nord- und dem Südirak. Nun muss ich erklären, im 20. Jahrhundert gab es noch eine jüdische Gemeinschaft von 150.000 Leuten im Irak. Und die gingen zum Teil noch zurück auf Juden, die von Nebukadnezar vor 2600 Jahren dorthin gebracht wurden. Und die Nachkommen blieben in Babylonien, auch weiterhin. Noch 150.000 Menschen. Und dann 1941, da war der Irak ideologisch mit Nazi-Deutschland verbunden. Der deutsche Botschafter Fritz Gropper im Irak war sehr populär, besonders unter intellektuellen Irakern. Und das hat dazu geführt, dass es in diesem Jahr zu einer Massenabschlachtung von Juden kam in Bagdad. Und das hat die Judenheit im Irak so erschüttert. Man hat eine Untergrundorganisation gegründet, die helfen sollte, alle irakischen Juden aus dem Land zu evakuieren. Das waren richtige Iraker, die hatten einen Iraki-Pass. Und man hat geholfen, dass die in geheimen Flügen nach Palästina damals gebracht wurden oder viele sind über Shatel Arab nach Persien geflohen und von dort hier ins Land Israel. Und tatsächlich in den Jahren 1941 bis heute verließ die gesamte Gemeinschaft von 150.000 Menschen den Nord- und den Südirak. Jetzt gibt es vielleicht, die Schätzungen sind unterschiedlich, so vielleicht 30 Leute. Und auf jeden Fall wesentlich alles alte Leute. Das heißt also, die babylonische Gefangenschaft ist jetzt zu Ende gekommen. Wie es hier steht. Nun, 11 und 12 nehme ich auch zusammen. Flucht und Auszug der Juden aus dem Irak. In Jeremia 50, Vers 8, es geht um Babylonien in der Endzeit. Und Babylonien ist eben das Gebiet des Südiraks, Kerngebiet. Und da steht, Gott spricht zu seinem Volk, flieht aus Babylonien hinaus. Und in der nächsten Verszeile, ist alles Poesie, und zieht aus dem Land der Chaldäer aus. Ach so, hier wird eine Flucht befohlen und ein Auszug. Nun, ich habe erklärt, 1941 und folgende flohen Tausende von irakischen Juden. Die Regierung des Irak versuchte, die Grenzen zu schließen. Keine Chance. Die Juden gingen. Und dann 1950, das war völlig überraschend. Der Herrscher im Irak sagt, die Juden dürfen gehen. Legal. Er hoffte insgeheim, wenn man die Erlaubnis gibt, dann gehen so 7.000 bis 10.000 Juden und da haben wir Ruhe. Und die bezahlen dann noch die Steuern der laufenden Periode und alles ist gut abgeschlossen. 104.000 Juden haben sich angemeldet. Obwohl, Bedingung war, Aufgabe des Iraki-Passes. Sie wurden staatenlos. Und man konnte haben Gut nur für 10% des Wertes verkaufen. Die wollten gehen. Und die konnten alle gehen von 1950 bis 1952. Das war die offizielle Zeit des Exodus aus dem Irak. Und dann gab es immer noch ein paar Tausend, die waren so dickköpfig. Die wollten bleiben. Es gab wieder Verfolgung im Irak und dann gingen die auch noch. Vor dem Golfkrieg 1991, am Vorabend, gab es vielleicht noch 150, also 150 Juden im Irak. Die ganze Gemeinschaft war gegangen. 13. Punkt. Flucht und Auszug vor der Katastrophe über Irak. In Jeremia 51,6 steht, flieht aus Babylonien hinaus und rettet ein jeder sein Leben, werde nicht vertilgt wegen seiner Ungerechtigkeit. Denn es ist die Zeit der Rache des Herrn. Was es getan hat, vergilt er ihm. Also hier wird erklärt, die Juden müssen zuerst fliehen und dann kommt ein schreckliches Ereignis über Babylonien. Und nun können wir sagen, tatsächlich, die jüdische Gemeinschaft hat den Irak verlassen vor diesen grauenhaften Golfkriegen von 1991 und 2003. 1991 war unter der Führung der UNO, natürlich die Amerikaner haben alles geleitet, aber das war offiziell geleitet von der UNO, die haben 100.000 Luftangriffe geflogen. Das war alles zensuriert damals. Wir stellen uns nicht vor, wie schrecklich dieser Krieg war. Und dann 2003 war nicht mehr zensuriert, aber die Amerikaner haben das geführt, 30.000 Luftangriffe. Ja, jetzt machen wir Pause.